Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Wenn wir über Kriege reden, dann reden wir über die Toten, die Verletzten, die zerstörten Häuser. Aber selten über die ökologischen Folgen von Waffengängen. Genau darüber geht es unter anderem in dieser neuen Folge meines Podcasts Nahost, nah dran. Was ist der ökologische Fußabdruck eines Krieges? Genau darum soll es heute gehen. Und nicht nur darum. Was folgt, ist eine Aufnahme eines Vortrages beim Grazer Eco-Festival, den ich am 14.06. dort gehalten habe. Es geht um die Klimakrise in meiner Region und die Klima-Hotspots. Aber es geht auch, wie in meiner Region so oft, um Kriege. Was sind deren Umweltkosten? Aber auch, was verändern sie? Ist es zum Beispiel ausgerechnet Drill Baby Drill Donald Trump, der mit dem Iran-Krieg und der daraus folgenden Schließung der Straße von Hormuz den erneuerbaren Energien einen Bärendienst erwiesen hat? Denn Wind- und Sonnenenergie kennen keine strategischen Nadelöhre wie die Straße von Hormuz. Geht es bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien also um viel mehr als nur ökologische Themen? Doch hört selbst rein in meinen Vortrag in Graz. Danke natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind in dieses wirklich wunderschöne Ambiente. Es war auch sehr schön draußen eben gerade mit der Musik. Ich habe ein bisschen gezögert, ob ich das wirklich machen soll, die Einladung annehmen soll. Denn ja, wie Sie sehen, Umwelt- und Klimakrise und so sind schon immer wieder ein Thema in meiner Arbeit gewesen. Wie gesagt, hier die ein oder andere Reportage, die wir gemacht haben. Ich habe auch von zwei Klimakonferenzen berichtet, einmal von Sharm el-Sheikh in Ägypten und dann darauf in Dubai, in den Emiraten. Aber ich muss dazu sagen, das ist also nicht das Thema, das im Zentrum meiner Berichterstattung steht. Also von daher war ich so ein bisschen nervös heute, ob ich das hier alles wirklich so zu Ihrer Zufriedenheit hinbekomme. Meine Region ist natürlich extrem betroffen vom Klimawandel. Also wie man das hier schon an diesen Beispielen sieht, das fängt an mit den Golfstaaten und der arabischen Halbinsel. Dort steigen nämlich die Temperaturen im Schnitt gerade doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Das heißt, diese Golfstaaten, diese arabische Halbinsel ist einer der Hotspots der Klimakrise. Historische Auszeichnungen zeigen, dass Saudi-Arabien ein Anstieg verzeichnet hat von 2,1 Grad. Und Prognosen zeigen das oder erwarten, dass es möglicherweise bis Ende des Jahrhunderts wir regelmäßig in den Städten am Golf, wie im saudischen Riad oder im emiratischen Dubai oder im katarischen Doha, Temperaturen über 55 Grad haben werden. Also eine Situation, in die man wirklich als Mensch kaum mehr draußen arbeiten kann. Der zweite Hotspot in meiner Region ist das Mittelmeer. Der Mittelmeerraum erwärmt sich auch schneller als der Durchschnitt, nämlich um 20 bis 50 Mal schneller als der weltweite Durchschnitt. Diese Region gilt also laut Weltklimarat auch als einer der Hotspots des Klimawandels. Hat auch damit zu tun mit dem extremen Aufheizen des Mittelmeers, das eben sich mehr aufheizt als andere Meere. Und wir sehen schon jetzt natürlich immer die Effekte, gerade im südlichen Mittelmeer. Die Sommer werden so unerträglich heiß zum Teil, dass man sich die Leute zwischen überlegen, ob sie nach Griechenland oder Süditalien oder nach Portugal und Südspanien in den Urlaub fahren im Sommer. Und wir haben natürlich immer wiederkehrende, immer vermehrte Waldbrände in dieser Region. Also sind die ersten Anzeichen, die wir da erleben, noch nicht so dramatisch wie das, was ich hier aus dem Irak gezeigt habe, aber es geht in die Richtung. Dritte große Thema in meiner Region, was Klimakrise angeht, ist der Nil. Der Nil hat ungefähr 300 Millionen Menschen, die an den Ufern des Nils leben. 11 Anrainerstaaten, also der längste Fluss der Welt. Und was hier passiert ist, es gab am Anfang, vor 10 Jahren war es noch, wusste man nicht so genau, wird es jetzt mehr Wasser oder weniger Wasser? Die Klimamodelle haben immer wieder unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Aber heute weiß man, dass es einfach sich die Schwankungen im Wasserstand und der Wasserführung einfach erhöht haben. Also wir haben die Wahrscheinlichkeit extremer Dürren, und die dann wieder gefolgt werden von verheerenden Überschwemmungen, diese Wahrscheinlichkeit hat sich verdoppelt. Also wir erleben immer so wieder den Streit um Wasser zwischen Äthiopien und Ägypten, und dann erleben wir wieder, dass es zum Beispiel im Süden vom Sudan katastrophale Fluten und Überschwemmungen gibt beim Nil. Also wir haben beides. Steigende Temperaturen führen natürlich dazu, dass wir erhebliche Wasserverluste haben, also durch Verdunstung. Der Landwirtschaft ist es ja oft so, dass es gerade in Ägypten in offenen Kanälen stattfindet, die Bewässerung. Und wir haben da natürlich je heißer es wird, umso einen größeren Verdunstungsverlust haben wir hier. Im Nildelta im Norden Ägyptens gibt es ein zusätzliches Problem, nämlich dass natürlich einerseits der Wasserspiegel des Mittelmeers ansteigt, aber dass das einhergeht mit einem Sinken des Nildeltas. Denn das Nildelta ist sozusagen die afrikanische Platte, und die schiebt sich dort langsam unter die europäische Platte, die geologische Platte, und dadurch sinkt das Delta jedes Jahr etwas, und das Mittelmeer steigt gleichzeitig. Also eigentlich ein ziemlich katastrophaler Doppeleffekt, den wir hier haben. Sodass es immer wieder dramatische Prognosen zum Beispiel gibt, was mit zum Beispiel einer Stadt wie Alexandria passieren könnte. Wir haben eine enorme Küstenerosion. Was da gerade stattfindet, ist massive Tätigkeit, dass man Dämme und Ähnliches dort baut, um genau das zu verhindern. Also man verhindert im Moment das Schlimmste, aber das sind sehr große Investitionen, die man da tätigen muss, damit da eben zum Beispiel mit einer Stadt wie Alexandria sie nicht langsam versinkt. Gleichzeitig haben wir eine Situation, in der das Salzwasser vom Meer immer mehr das Grundwasser immer weiter ins Land geht und das Grundwasser praktisch unbrauchbar macht. Also das ist sozusagen die Situation, die wir am Nil haben. Und jetzt geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Es gibt natürlich andere Problemländer. Zum Beispiel, wenn es um Wassermangel geht. Nehmen wir zum Beispiel den Jemen. Durchschnittlich erneuerbare Wasserressourcenanteil pro Kopf im Jemen liegt bei 80 Kubikmetern pro Person. Der globale Schwellenwert von Wasserarmut ist bei 1000 Kubikmetern. Jemen 80. Das heißt, dass der Jemen seinen Bedarf fast ausschließlich aus einem immer mehr schwindenden Grundwasser füllt, und dass Städte wie zum Beispiel die Hauptstadt Sanaa in absehbarer Zeit der Grundwasser das vollkommen aufgebraucht sein könnten. Länder wie Jordanien gehören zu den 10 ärmsten Wasserländern der Welt. Die verfügbare Wassermenge dort auch pro Person ist 100 Kubikmeter pro Person. Nur zum Vergleich, in Österreich haben wir eine durchschnittliche pro Person Kubikmeterzahl im Jahr von 6.000. In Jordanien sind es weniger als 100. Also natürlich dramatische Unterschiede, die wir hier haben. Und wir haben natürlich, also wir Südirak und so habe ich ja gerade gezeigt, wir haben eine zunehmende Verwüstung auch in Nordafrika, in der Sahara. Also alles Probleme, die mit dieser Klimakrise einhergeht, die natürlich auch Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit haben. Also wenn wir zum Beispiel Ägypten nehmen, die heißen Sommer sind zwar auch ein Problem, was natürlich auch die Verdunstung des Wassers angeht, aber das größere Problem ist, dass wir inzwischen zu milde Winter haben. Und viele der Früchte, die sich nicht ausbilden können, wenn sie nicht zu einer bestimmten Zeit, längere Zeit, eine bestimmte kühlere Temperatur haben. Das ist ein großes Problem, was wir haben, zum Beispiel bei Olivenbäumen oder auch bei Mangobäumen, wo einfach sich die Frucht dann nicht entwickelt auf die Art und Weise, wie man das braucht, weil die Winter zu milde sind und wir immer wieder jetzt in den letzten Jahren sehr schlechte Ernten hatten, was zum Beispiel solche Dinge wie Oliven oder Mangos angeht. Dazu kommt natürlich auch, dass sich mit diesen milderen Wintern auch natürlich die Schädlinge natürlich mehr ausbreiten. Das heißt, in der Landwirtschaft haben wir tatsächlich Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit inzwischen. Das war jetzt sozusagen die übliche Katastrophenbeschreibung, die Sie wahrscheinlich auch schon oft gehört haben. Ich möchte jetzt etwas anderes, nämlich etwas Positives beschreiben und etwas, was Sie wahrscheinlich so positiv noch gar nicht gesehen haben. Denn es ist ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, also Mr. Drill Baby Drill, der versehentlich wahrscheinlich die größte Energiewende, die wir bis jetzt erlebt haben, angeschoben hat mit diesem Krieg im Iran. Wir erleben gerade eben diesen Übergang zu diesen anderen erneuerbaren Energieformen und wir haben eine Situation, wo wir das bisher immer sozusagen unter ökologischen Gesichtspunkten diskutiert haben. Aber jetzt kommt eben noch etwas zusätzlich dazu, nämlich dass diese fossilen Energien, da stellt sich die Frage der Energiesicherheit auch. Ja, also wir erleben das gerade heute. Wir stellen fest, dass es da strategische Nadelöhre gibt, was die Versorgung mit fossilen Brennstoffen angeht. Und wir erleben das gerade natürlich mit der Schließung der Straße von Hormuz durch die Iraner. Und weltweit, durch diese Straße von Hormuz, gehen ja ungefähr 20% des weltweiten Öl- und Gashandels. Und wir erleben weltweit, wie sozusagen Länder sehen, dass ihre fossilen Energie oder dass ihre Energiesicherheit in Frage gestellt wird. Und das ist eigentlich schon die zweite von diesen Energiesicherheitskrisen, die wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben. Die erste Krise war der Krieg in Europa mit der Ukraine, als Europa eben suchen musste nach irgendeinem Ersatz für russisches Gas. Das war die erste Energiesicherheitskrise, die wir erlebt haben. Und jetzt eben die Straße von Hormuz. Das heißt, die Lektion daraus, fossile Brennstoffe sind eben nicht nur eine Frage der Ökologie und des Klimawandels, sondern sind vor allem auf eine Art und Weise, wie wir immer wieder feststellen, gewissermaßen eine unlenkbare Rakete, etwas unvorhersehbar, was passieren kann eben über diese strategischen Nadelöhre. Und sie können natürlich auch als Waffe dienen, wie wir das jetzt ganz deutlich in diesem Krieg im Iran erleben. Wenn wir natürlich erneuerbare Energien haben, ist es eine andere Situation. Wenn erneuerbare Energieanlagen einmal aufgebaut sind, dann arbeiten sie unabhängig. Also sie brauchen keine Meerenge von Hormuz mehr. Sie haben Wind und Sonne. Und jeder, der es mal aufgebaut hat, sozusagen kontrolliert seine eigene Energie in diesem Fall. Und dazu kommt auch, also auch vom Sicherheitsaspekt, dass solche Anlagen erneuerbarer Energie dezentraler sind und dadurch wesentlich schwerer in einem Krieg zum Beispiel angreifbar sind. Und zum Zweiten ist es gar nicht so leicht, zum Beispiel einen großen Windpark auszuschalten. Es ist viel leichter, ein fossiles Kraftwerk außer Kraft zu setzen, als es ist, einen großen Windpark oder eine große Solaranlage militärisch auszuschalten. Das, was wir gerade erleben, wie gesagt, führt zu einem Umdenken. Und ich gebe mal ein Beispiel, da wo ich selbst herkomme, nämlich aus Ägypten. Ägypten verbraucht, also ungefähr 12% des ägyptischen Energieverbrauches wird durch erneuerbare Energien gedeckt im Moment. Also hauptsächlich durch Wind- und Sonnenenergie. Witzigerweise hat sich die Windenergie in Ägypten fast als besser erwiesen, obwohl die Sonne natürlich fast 360 Tage im Jahr scheint. Aber wir haben ein Problem mit dem Sahara-Staub, der sich dann immer auf die Paneele legt und die Effektivität dann wieder schmälert. Das heißt, Windkraftwerke sind eigentlich sozusagen mehr im Moment gefragt in Ägypten, zumal wir eine Situation haben, wo vom Roten Meer der Wind immer aus der gleichen Richtung kommt und immer ungefähr die gleiche Intensität hat und das sozusagen für diese Windkraftanlagen ganz besonders günstig ist. Ägypten hatte eigentlich ursprünglich geplant, diesen Anteil von erneuerbarer Energie von 12% bis 2035 auf 43% zu steigern. Jetzt mit dieser neuen Situation, mit der Schließung der Straße von Hormuz, gibt es neue Pläne in Ägypten. Da möchte man das Ziel von 45% in nur 2 Jahren erreichen. Also es gibt einen richtigen Run auf erneuerbare Energieprojekte. Egal, ob diese 45% dann am Ende wirklich ein realistisches Ziel sind oder nicht, dass man merkt auf jeden Fall, dass da die Erkenntnis da ist, dass es einfach schneller gehen muss. Und die Ökologie hat den ägyptischen Staat nie so richtig interessiert, aber die Energiesicherheit ist für sie ein ganz wesentliches Thema, warum sie das so sehr pushen wollen, wie sie das machen. Dieser Push hin zu erneuerbarer Energie, den wir da erleben werden, auch nach diesem Iran-Krieg, führt natürlich auch witzigerweise zu einer Veränderung des Verhältnisses der Großmächte und ihres Einflusses weltweit. Also wenn wir die USA, eigentlich können wir im Moment sozusagen als einen sogenannten Petro-State beschreiben, also ein Petro-Staat, der eben von seiner eigenen Ölindustrie und von seiner eigenen Förderung eigentlich profitiert. China dagegen wird unter den Fachleuten als Electro-State bezeichnet. Also China als sozusagen die große neue, die erneuerbare Supermacht. Ich kann mich erinnern an erste Klimakonferenzen, wo ich da war, als sich alle noch darüber beschwert haben, warum die Europäer und die Amerikaner irgendwelche Werte einhalten sollen, wenn die Chinesen und die Inder so hernachrangen. Diese Chinesen haben inzwischen Europa und USA weit, weit überholt, spielen wirklich in einer eigenen Liga, sozusagen ganz alleine in der Champions League. Und das liegt natürlich daran, dass sie eine Situation haben, in der sie, da sie eben vollkommen und total zu 100% von Öl- und Gasimporten abhängen, war es für sie natürlich eine strategische Entscheidung, möglichst schnell auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und ich habe das selber gar nicht so gewusst, wie dramatisch das ist. Das habe ich wirklich in den letzten Tagen selbst gelesen. Einfach so ein paar Zahlen, zu wo China heute mit diesen erneuerbaren Energien ist. Bis Ende letzten Jahres hat China eine Solarstromkapazität von 887 Gigawatt installiert. Das sagt mir jetzt erstmal nicht viel. Was sind 887 Gigawatt? Das ist fast doppelt so viel wie Europa und die USA zusammen. Ja? Solarstromkapazität in China doppelt so viel wie die USA und Europa zusammen. China erzeugt im Jahr 2024 1,826 Terawattstunden Strom aus Wind- und Solarenergie. Das ist 5-mal mehr Energie als in allen 600 Atombomben, die China besitzt, enthalten sind. Und da geht es ja nicht nur sozusagen um die Situation im eigenen Land. Also China kann in einem Jahr nahezu 1 Terawatt an erneuerbarer Energiekapazität produzieren. Das heißt, die Windanlagen, die Solaranlagen produzieren. Das entspricht, das ist ungefähr so viel Energie, wie 300 große Kernkraftwerke produzieren können. Das ist die Kapazität, die Produktionskapazität, die chinesische im Moment, um erneuerbare Anlagen zu bauen. Und diese Kapazität wird natürlich exportiert. Es geht ja nicht nur sozusagen um das Ausbauen der eigenen erneuerbaren Ressourcen. China verdient mittlerweile inzwischen mehr Geld mit dem Export grüner Technologien als die USA mit dem Export fossiler Brennstoffe. Ein Trend, der sich sicherlich fortsetzen wird, schlicht weil diese chinesische Technologie inzwischen qualitativ so gut ist und vor allem so günstig ist. Und das ist etwas, was wir wirklich weltweit erleben. Also man muss nur schauen, wenn man zum Beispiel nach Pakistan fährt oder so, sämtliche Dächer in Pakistan sind inzwischen vollgepflastert mit chinesischen Paneelen für Solarenergie. Die Frage also, wenn wir jetzt so eine Situation haben, wo ich gesagt habe, Ägypten möchte seine Kapazität für erneuerbare Energie auf 45% steigern von 12%. Wo kaufen Sie diese Anlagen ein? Ja, nicht in den USA und nicht in Europa. Diese Anlagen werden in China eingekauft. Wir haben also, ich habe mir das mal im Detail ein bisschen angeschaut, es gibt mehrere Dutzend chinesische Projekte im Moment für Windanlagen und Solaranlagen, die in den nächsten Jahren in Ägypten entstehen, und zwar so Riesenprojekte. Die Frage ist, erzeugt es sozusagen neue Abhängigkeiten? Ja. Und ich glaube, die Antwort ist ja und nein. Also China sicherlich vermarktet eben diese Technologie gerade sehr, sehr aggressiv in Afrika und in Asien, sehr erfolgreich. Aber wenn das alles dann einmal installiert ist, dann erzeugt sich der Strom natürlich unabhängig davon, was der Hersteller dieser in erneuerbaren Energieanlagen sagt oder will. Ja? Also Solarzellen und Windanlagen lassen sich eben nicht auf die gleiche Weise einbeeinflussen wie zum Beispiel Mikrochips oder ähnliches. Also es ist, wenn man es mal aufgestellt hat, eine relativ unabhängige Energieversorgung. Was passiert dazu in meiner Region? Ägypten habe ich ja bereits erwähnt. Was die Golfstaaten gerade machen, ist schon vorher, sie haben ja schon von diesem Problem gewusst, also als Trump da noch gar nicht geahnt hat, was die Straße von Hormuz für ein Problem werden kann, haben die anderen Golfstaaten schon gewusst, dass das natürlich irgendwie ein strategisches, verwundbares Nadelöhr ist. Und sie haben angefangen, sehr, sehr viel Geld zu investieren in Pipelines vor allem, die diese Straße von Hormuz umgehen. Also der Großteil des Öls wird im Osten Saudi-Arabiens produziert. Und es gibt inzwischen große Pipelines, ungefähr 50% des dort produzierten Öls quer durch Saudi-Arabien nach Westen zum Roten Meer pumpen, um die Straße von Hormuz zu umgehen. Es gibt andere Umgehungspipelines von anderen Ländern, aber das sind so die größten. Also die haben sehr viel investiert, um dieses Problem zu umgehen. Dann wird es halt im Roten Meer eingeladen und dann ist das nächste Nadelöhr der Suezkanal oder die Meerenge, der Bab el-Mandab am Eingang vom Roten Meer, das dann möglicherweise betroffen ist. Also das Problem löst man nicht wirklich. Die Golfstaaten investieren aber auch sehr, sehr viel in erneuerbare Energie. Sie kaufen da die Hardware natürlich auch wieder aus China. Sie produzieren die logischerweise nicht selber. Aber sie arbeiten gerade sehr daran, dass sie zu einer der großen Entwickler für erneuerbare Energieanlagen werden. Und das nicht nur in den Golfstaaten, sondern eben auch in der gesamten Region Nahost, aber auch in Afrika und Asien und sogar in Europa. Also die stellen sich gerade auf, dass sie die großen sozusagen Developers sind von erneuerbaren Energieanlagen. Das ist was, also jetzt die positive Seite eines Iran-Krieges, die mir so gar nicht bewusst war noch vor wenigen Wochen, bevor ich das ein bisschen hier mir genau angeschaut hat, was das sozusagen wirklich für Auswirkungen hat langfristig. Jetzt kommt die negative Seite. Ich möchte ein bisschen reden über Militär gegen Umwelt. Ja, um diesen Iran-Krieg oder irgendeine andere Kriege nicht in zu positivem Licht erscheinen zu lassen für Sie. Wir reden ja bei Kriegen meistens über, wie viel Tote gibt es, wie viel Verletzte gibt es, wie viele Häuser sind zerstört, wie viele Krankenhäuser sind zerstört, wie viele Schulen sind zerstört. Wir reden selten über, was Kriege für einen Effekt auf die Umwelt haben. Und Kriege und Militärs sind ein riesiges CO2-Umweltdesaster. Einmal schlichtweg die Konkurrenz ums Geld. Ja? Militärs verbrennen natürlich Unmengen Geld, das möglicherweise besser ausgegeben wäre für eben Umweltprojekte und Klimaanpassung und ähnliches. Die reichsten Länder der Welt geben 30 Mal mehr für ihre Streitkräfte aus als für die Klimafinanzierung von Entwicklungsstaaten. 30 Mal mehr. Und wenn wir uns die Ausgaben direkt anschauen und vergleichen, wie viel ist für Militär ausgegeben und wie viel wird für Klimafinanzierung ausgegeben. Die weltweiten Militärausgaben haben jetzt einen Rekordwert von 2,7 Billionen US-Dollar, und ich meine hier wirklich Billionen US-Dollar in unserem Sinne, erreicht. Das sind mehr als die 2,2 Billionen US-Dollar, die 2025 weltweit für saubere Energie investiert wurden. Also wir investieren weltweit heute trotz der Klimakrise mehr in Militär, als wir das in Klimaschutz- und Umweltprojekte tun. Da geht es ums Geld. Jetzt geht es um die Emissionen selbst. Die Emissionen, also der militärische Emissionen, sind immer im Prinzip sehr schwer zu erfassen. Die Länder mit den größten Militärausgaben, also die USA, China und Russland, liefern entweder überhaupt keine Daten dazu oder eben nur sehr unvollständig, oder sie liefern es auf eine Art und Weise, dass man sie nicht aufschlüsseln kann. Das ist also tatsächlich, militärische Emissionen ist ein blinder Fleck ein blinder Fleck, der auch dazu führt, dass man diese Staaten nicht zur Rechenschaft ziehen kann, weil man wirklich nicht genau weiß, was da passiert. Aber jedes Grad Erwärmung, das wir eben versuchen zu vermeiden, wird wieder dann durch Kriege untergraben. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Die Erfassung von Emissionen aus Konflikten ist eigentlich wirklich, wäre ein entscheidender, tatsächlich ein entscheidender Schritt, um die Klimawissenschaft zu vervollständigen. Das ist einfach ein riesiger blinder Fleck. Unzureichende Erfassung verhindert auch, dass diese militärischen Emissionen in internationale Abkommen mit einbezogen werden. Also im Paris-Abkommen, im Kyoto-Abkommen spielt es überhaupt keine Rolle. Im Paris-Abkommen irgendwie sehr vage. Und das untergräbt natürlich am Ende diesen ganzen Klimaschutz, wenn es da so einen Faktor gibt, den wir überhaupt nicht mit einberechnen. Es gibt natürlich, muss man dazu sagen, Schätzungen dazu, was diese und Studien, was diese Militäremissionen ausmachen. Man weiß zum Beispiel, dass ein kurzer Einsatz eines F-35 Kampfjets und der US-35 Bombers so viel CO2 freisetzt, wie ein Österreicher in 3 Jahren freisetzt. Man weiß, wäre weltweit das gesamte weltweite Militär zusammengefasst ein Land, dann stünde es mit den CO2-Emissionen weltweit ungefähr auf Platz 4 hinter China, den USA und Indien. Nur die militärischen Emissionen weltweit. Das sind schätzungsweise ungefähr 5,5% der globalen CO2-Emissionen, die auf das Konto des Militärs gehen. Es gibt auch ein paar Studien und Schätzungen, sehr konkret, was konkrete Kriege tatsächlich angeht. Also zum Beispiel gibt es Studien, dass dieser Krieg im Iran geschätzt 5 Millionen Tonnen Treibhausgas-Emissionen freigesetzt hat. Größtenteils durch die Zerstörung von Infrastruktur, da komme ich gleich noch dazu. Das ist nämlich eine der absolut faszinierendsten Dinge bei dieser Geschichte. In Sachen des Gaza-Krieges, der ja nur seit über 2,5 Jahren dauert, gibt es ebenfalls eine Studie, die das etwas genauer untersucht hat. Da heißt es, dass durch diesen Krieg 33,2 Millionen CO2 freigesetzt werden. Und jetzt kommt einer der interessantesten Dinge, die ich auch nicht gewusst habe bis vorgestern. Von diesen 33,2 Millionen Tonnen Emissionen fallen nur 1,3 Millionen Tonnen auf direkte Emissionen des Militärs. Der weitaus größte Teil dieser Emissionen, wenn es einen Krieg gibt, wie in Gaza, nämlich mehr als 31 Millionen Tonnen, werden voraussichtlich entstehen, wenn dann der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur im Gazastreifen beginnt. Das heißt, wenn die fast 450.000 zerstörten Wohneinheiten, wenn die 3.000 Kilometer zerstörten Straßen, wenn die Schulen, Krankenhäuser und Wassersysteme wieder aufgebaut werden. Das ist die größte Emissionskatastrophe, der Wiederaufbau. Das heißt, der Wiederaufbau dessen, was in Kriegen zerstört wird, ist sozusagen ökologisch gesehen die größte Kriegshandlung von allen. Der Wiederaufbau. Wie kommt man zu diesen Zahlen? Ich fand es auch so ganz interessant, sich diese Studien ein bisschen durchzuschauen. Also seit des Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 wurden zum Beispiel im Gazastreifen über 3000 Kilometer Straßen zerstört. Dann nimmt man dann die gesamten verkörperten Kohlenstoffemissionen dieser zerstörten Straßen und die werden geschätzt, indem man eben die Gesamtlänge der Straße multipliziert mit den Emissionsfaktoren pro gebauten Straßenkilometer. Und dann kann man sich sozusagen ausrechnen, wie viele Emissionen entstehen, wenn man 3000 Kilometer Straßen neu aufbauen muss. So kommen diese Zahlen mit 33,1%. Also es kann, die gleiche Rechnung kann man aufstellen mit Gebäuden und anderen Dingen. Das Ganze hat auch eine Seite des Völkerrechts, des internationalen Rechts. Im Juli 2025 hat der Internationale Gerichtshof IGH in Den Haag ein Gutachten herausgegeben, in dem er festgestellt hat, dass Staaten eine verbindliche Verpflichtung haben, Schäden am Klimasystem zu bewerten, zu melden und zu vermeiden. Also das ist ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, das ist sozusagen dann Teil des Völkerrechts. In einer gesonderten Erklärung gab es dann eben eine IGH-Richterin, Sarah Cleveland, ich glaube, es ist eine US-Amerikanerin, die festgestellt hat, dass sich diese Verpflichtungen eben auch auf Schäden aus bewaffneten Konflikten und anderen militärischen Aktivitäten erstrecken. Also rein rechtlich sozusagen werden die Staaten eigentlich verpflichtet, auch diese Emissionen, die A, über ihre militärischen Emissionen im Frieden und in Kriegszeiten, wir haben ja auch in Friedenszeiten große, hohe militärische Emissionen, aber in Kriegszeiten eben wesentlich höhere und durch den Wiederaufbau noch höhere, dass sie die eben mit einberechnen, melden und vermeiden, wie es heißt, nach dem IGH-Gutachten. Ich finde es interessant, weil das ist eigentlich, wenn wir über Kriege in den Medien hören oder über Kriege diskutieren, also der ganze Diskurs, ist dieser Bereich vollkommen unterbelichtet. Ja? Also der gesellschaftliche Diskurs über ökologische und volkswirtschaftliche Auswirkungen eines Krieges, ich glaube, der wird ganz bewusst nicht geführt. Ja, da steckt, glaube ich, wirklich ein System dahinter. Also das heißt, die Rechnung des Krieges wird ohne den volkswirtschaftlichen ökologischen Wert gemacht tatsächlich. Wir hören kaum etwas über die Dinge, die ich gerade gesagt habe, die militärischen Emissionen, die Auswirkungen durch den Wiederaufbau. Also es ist eigentlich am Ende an uns, dass wir diese blinden Flecken beleuchten und irgendwie mit Inhalt füllen. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema. Ja? Weil wir haben ja nicht nur zwei Konflikte auf dieser Welt. Ich glaube, im Moment haben wir 30 aktive Konflikte weltweit. Wenn man das Ganze philosophisch ein bisschen betrachtet, für mich bei dieser Recherche war so ein bisschen die Erkenntnis, dass Wiederaufbau der teuerste ökologische Teil des Krieges ist. Ja? Das heißt, eigentlich das Gegenteil von unserem marktwirtschaftlichen Dogma. Weil nach unserer marktwirtschaftlichen Vorstellung ist der Wiederaufbau ein Bombengeschäft. Ja? Ökologisch gesehen ist der Wiederaufbau eine Katastrophe. Nun kann man natürlich nicht den Leuten in Gaza sagen, wir bauen Gaza nicht wieder auf, weil es eine ökologische Katastrophe ist. Das heißt, natürlich sind wir auch, egal ob Emissionen oder Nicht-Emissionen, natürlich irgendwie muss dieses wieder, was da in den Krieg zerstört wird, wieder aufgebaut werden. Das heißt letztendlich, der einzige Weg, um das zu vermeiden, ist dafür zu sorgen, dass eben nichts zerstört wird. Ja, es gibt keinen anderen Weg. In diesem Sinne ist, glaube ich, Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern rein ökologisch immer die billigere und schadenfreiere Variante, die wir zur Verfügung haben. So, das war es einmal mehr in meinem Podcast Nahost, nah dran. Ich danke den sehr engagierten ehrenamtlichen jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Grazer Gecko Festivals dafür, dass sie mir erlaubt haben, meinen Vortrag online zu stellen. Macht weiter so mit eurem ungebremsten und enthusiastischen Engagement für die Nachhaltigkeit. Wenn ihr Feedback braucht, bitte über meine sozialen Mediakanäle Instagram, Facebook, Blue Sky oder X. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf den Podcast-Kanälen. In diesem Sinne, sorgen wir dafür, dass es erst gar keine zerstörerischen Kriege und damit nichts zum Wiederaufbauen gibt. Frieden ist immer die ökologisch bessere Variante. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Nahost, nah dran. Euer Karim. Missing Link.